Manchmal befällt uns vielleicht ein leiser Zweifel, ob das so von Gott gewollt ist, wie unser Leben derzeit abläuft. Aber wir haben uns irgendwie damit abgefunden. Irgendwie haben wir uns arrangiert mit unserer derzeitigen Situation. Was bleibt uns auch anderes übrig? Es ist traurig, aber manchmal haben wir keine Hoffnung mehr, dass sich etwas in unserem Leben verändern könnte. Längst haben wir aufgegeben, für eine Veränderung zu kämpfen oder dafür zu glauben oder zu beten. Und so ähnlich muss es den Menschen in der Geschichte von heute gegangen sein. Und wir lesen dazu aus Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Da heißt es, bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Wir begegnen hier in dieser Situation einem Menschen, der schon sehr lange krank war. Der lag dort an diesem Teich, der genannt wird Bethesda. Der Teich, der lag an der Nordseite des Tempelbezirks in Jerusalem in der Nähe des Schaftors. Über Jahrhunderte hinweg meinten Bibelkritiker, Johannes habe diese Teichanlage erfunden oder rein symbolisch gemeint, weil man nichts von dieser Teichanlage wusste. Mit 5 Säulenhallen muss ja eine große Anlage gewesen sein. Erst 1888 wurde dann dieser Teich Bethesda an dieser Stelle freigelegt. Teilweise musste man 25 Meter tief graben, denn Schutt, inzwischen war im Lauf der Geschichte der vergangenen Jahrhunderte eine Kirche darüber gebaut worden, er war zerstört worden, der Teich. Im Moment steht dort die St. Annenkirche auch über einem Teil dieser Teichanlage. Es war eine Badeanlage mit Doppelteich, mit 4 Hallen nach jeder Seite, nach jeder Himmelsrichtung. Und in der Mitte zwischen den beiden Teichen, da stand die 5. Halle. Und man fand dort auch in einer Freske noch diese Darstellung eines Engels, der herabfährt. Im 4. Jahrhundert gab es einen berühmten Pilger, der in den Jahren 333 und 334 nach Christus von Bordeaux in Frankreich ins Heilige Land pilgerte. Und er schrieb über seine Reise, über 2 Jahre hinweg eine Reise zu Fuß, mit verschiedenen anderen Verkehrsmitteln gelangte er ins Heilige Land und berichtet zum ersten Mal in seinem Reisetagebuch über die einzelnen Stationen seiner Reise. Und er notierte zu Bethesda Folgendes, das Wasser dieser Teiche wird rot, wenn es aufwirbelt. Er hat also die Sprudel zu seiner Zeit im 4. Jahrhundert noch beobachten können. Möglicherweise war das eine Quelle, die gelegentlich aufsprudelte. Von der Siloa-Quelle oder dem Siloa-Teich, zu dem Jesus einmal einen Blinden geschickt hatte, um sich zu waschen, das liegt ja auf der Karte hier etwas im Süden von Jerusalem, der Siloa-Teich, von dem weiß man, dass in der Regenzeit 3 bis 5 Mal am Tag das Wasser aufsprudelte. Nun wird hier berichtet, dass es sich um heilendes Wasser handelte, wenn es aufwirbelte. Die späteren Handschriften, das habt ihr vorhin bei dem Text gesehen und wer es nachliest, in der Lutherbibel meistens werden diese Texte auch in den Versen noch erwähnt. Aber es gibt spätere Handschriften, die diese Verse 3 und 4 ergänzen. Die sind eine Ergänzung zu dem Vers 7, der eigentlich darstellt, warum dieser Kranke nicht geheilt werden konnte, weil er eben nicht so schnell genug in das Wasser kommen konnte, wenn es aufwirbelt. Und dort heißt in der Erklärung, dass eben ein Engel herabfuhr, um das Wasser zu bewegen. Also schreibt Johannes hier klar und deutlich, es handelt sich nicht um eine natürliche Heilquelle, sondern um ein übernatürliches, göttliches Eingreifen von oben. Man musste sich also im Moment, wenn das Wasser aufgewirbelt wurde, ins Wasser lassen. Dann konnte man geheilt werden. Und das gelang den Schwerkranken natürlich verständlicherweise nur mit Hilfe anderer Menschen. Nun war da ein Kranker, der schon 38 Jahre an seiner Krankheit litt. Wahrscheinlich war er gelähmt oder sonst irgendwie behindert, sodass er sich nicht alleine fortbewegen konnte. Und jeder von uns kennt sicherlich auch behinderte Menschen, die zeitlebens auf die Hilfe von Angehörigen oder von anderen Helfern angewiesen sind. Das ist nicht einfach, in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt zu sein. Es ist ein schweres Handicap. Man kann eigentlich kein selbstbestimmtes Leben mehr führen. Wenn einen das im Alter trifft, fühlt man sich oft nutzlos, ausgeliefert, seiner Würde beraubt. Und das ist sehr deprimierend. Das Leben wird zur täglichen Last. Und wenn dann keine Hoffnung auf Besserung gibt, ist das doppelt schlimm. Wie war das damals für diesen Menschen ohne ein soziales Netz, ohne Sozialhilfe, ohne Rente, ohne Caritas, Diakonie, ohne Pflegedienste? Er sagte zu Jesus, ich habe keinen Menschen. Welche Tragik liegt in diesem Satz, ich habe keinen Menschen? Welche Trostlosigkeit und auch welche Bitternis? Keinen, der mir hilft. Das heißt ja, er war aufs Betteln angewiesen, auf die Almosen anderer Leute musste er hoffen. Hoffen, dass ihm jemand etwas zu essen gab. Immer auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Hoffen, dass jemand mal vorbeikommt und sich erbarmt. Dann dreht sich das Leben wirklich nur noch um die alltäglichen Dinge. Wer bringt mir was zu essen? Wer hilft mir zur Toilette? Und so weiter. Das Leben wird klein und eng, denn es geht nur noch um die nackte Existenz. Und nach 38 Jahren hat man die Hoffnung längst aufgegeben, dass sich etwas ändert. Das ist dann nur noch eigentlich ein Warten auf den Tod, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Wenn ich das so schildere, frage ich mich, wie vielen mag es heute ähnlich gehen? Vielleicht nicht so schlimm wie diesem chronisch Kranken dort in der Geschichte. Schließlich hat man sich mit seiner Krankheit arrangiert. Was bleibt einem auch anders übrig? Man hat keine Hoffnung mehr, dass sich in der eigenen Situation jemals etwas verändern könnte. Und da ist auch kein Glaube, dass Gott noch irgendetwas verändern könnte. Irgendwann hört man dann auch auf, dafür zu beten. Und dann kommt dieser eine Tag im Leben dieses Menschen, der alles verändert. Das Unerhörte geschieht, was niemand für möglich gehalten hat, am allerwenigsten der Gelähmte selber. Jesus ging zum Fest nach Jerusalem, wahrscheinlich das Laubhüttenfest. Und ich frage mich, warum geht er etwas abseits hier zu dieser Teichanlage? Das liegt doch nicht auf der Strecke. Bethesda heißt zu Deutsch Haus der Barmherzigkeit. Es lagen dort viele Blinde, Gelähmte und andere Behinderte. Sie warteten auf Heilung, wenn sich das Wasser durch einen Engel Gottes bewegte. Jesus ist der Messias Israels und der ganzen Welt. Und die Zeichen des Messias sind, und so haben wir es vorhin in der Lesung auch gehört, dass Jesus sagt und wiederholt das, was in Jesaja 61 steht, den Armen soll die gute Nachricht verkündet werden, Gefangene sollen frei werden, Blinde sehen und das Jubeljahr soll beginnen. Und als Johannes der Täufer zweifelt, ob wirklich Jesus der Christus ist und durch seine Jünger fragen lässt, bist du wirklich der, der da kommen soll? Da sagt Jesus, sagt dem Johannes dem Täufer, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das waren die Zeichen des Messias. Das war für die Menschen im Volk Israel klar. Das ist der Messias, der wird diese Zeichen tun. Zeichen der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes. Er wird sich der Menschen erbarmen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das zeigt etwas von dieser Liebe und Barmherzigkeit Gottes, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und wenn Jesus jetzt zu dieser Teichanlage geht, dann aus der Liebe und Barmherzigkeit Gottes heraus. Er sieht diese Menschen, die dort leiden. Er sah diesen, und so heißt es in unserem Text, er sah diesen Menschen, der schon sehr lange litt. Es ist die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Jesu, die ihn zu den Kranken am Teich Bethesda treibt. Jesus sucht das Schwache, das Bedürftige, das Kranke. Es heißt, er sah. Jesus sieht die, die am Boden im Staub liegen, die am Ende sind, die keine Hoffnung mehr haben, die Verzweifelten. Gehörst du vielleicht zu denen heute Morgen? Dann sieht er dich. Er sieht dich und mich jetzt an. Er ist gekommen für die Schwachen, nicht für die Starken, für die Kranken und nicht für die Gesunden. Und das war die Chance für den Gelähmten dort am Teich. Und es ist deine Chance heute Morgen. Er, Jesus, ist deine Chance. Damals hat sich für diesen Kranken alles verändert. Plötzlich hatte der Gelähmte wieder einen Menschen, nämlich Jesus. Und nun kommt das Erstaunliche in der Geschichte. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Welch eine Frage. Ist doch eigentlich klar, oder? Aber ich glaube, Jesus möchte den Glauben und die Hoffnung des Gelähmten neu wecken. Nach 38 Jahren, ja, ist denn da noch Hoffnung da? Will er wirklich noch gesund werden? Bist du eigentlich noch daran interessiert, dass sich etwas in deinem Leben ändert? Hast du noch Hoffnung? Kannst du noch glauben, dass Gott dir helfen kann, dass alles anders wird, dass das Unmögliche geschieht, dass Gott eingreift? Wenn sich in deinem Leben etwas verändern soll, dann will Gott dich mit ins Boot nehmen. Er will dich mit beteiligen an dieser Veränderung. Du sollst an der Heilung und an der Veränderung beteiligt sein. Gott will deinen Glauben. Jesus sagt einmal zu dem Hauptmann von Kapernaum, dir geschehe nach deinem Glauben. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus unseren Glauben, unsere Hoffnung und unser Gebet herausfordert. Und auf die Frage Jesu, willst du gesund werden, da klagt der Gelähmte sein ganzes Leid. Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ich komme immer zu spät. Die anderen sind immer schneller. Ich bin der Loser auf der ganzen Linie, der Letzte, den die Hunde beißen. Ich war immer auf der Schattenseite des Lebens. Nie ist mir was gelungen. Ich bin der Pechvogel, das schwarze Schaf, die Versagerin, der Versager. Ja, wir können Jesus das alles klagen, wie dein Leben verlaufen ist. Klag ihm diesen Scherbenhaufen, dein Versagen, deine Schuld. Und Jesus sieht uns, sieht dich und mich gerade heute Morgen. Er sieht vielleicht, dass du nicht vom Alkohol und von der Pornografie loskommst. Er sieht vielleicht dich und deine Familie, die ihr vielleicht seit 38 Jahren verkracht seid. Ihr versteht euch nicht mehr, geht euch aus dem Weg. Glaubst du, dass Jesus das wieder heil machen kann? Er sieht vielleicht, dass deine Ehe auf der Kippe steht, dass ihr euch auseinandergelebt habt, euch nicht mehr versteht. Glaubst du, dass Jesus bei dir eingreifen kann und das wieder heil werden kann? Jesus sieht die Situation an deinem Arbeitsplatz, Jahr aus, Jahr ein, dasselbe, vielleicht von Kollegen oder vom Chef gemobbt, und du hältst das schon lange aus. Und du denkst, da ändert sich nie was dran. Jesus sieht dich und er fragt, willst du Veränderung? Willst du, dass ich eingreife? Vielleicht weißt du schon lange, was Gott eigentlich von dir will, und du bist zu feige oder zu bequem, seiner Berufung gehorsam zu sein. Da möchte ich sagen, sei kein Jona, der davonläuft. Jesus kann dich verändern und gebrauchen. Glaubst du das? Erlaube doch Gott, in dein Leben einzugreifen. Lass Jesus deinen Trott durchbrechen und dir einen ganz neuen Weg zeigen. Wir haben so oft erlebt, ich habe es persönlich erlebt, gerade in den letzten Monaten, wie Gott eingegriffen hat in unser Leben. Wir hatten eine schwierige Situation mit einer Wohnung im Schwarzwald und haben in den letzten Wochen so dafür gebetet und plötzlich an diesem Wochenende, kurz vor diesem Wochenende, zeigen sich Lösungen auf. Wir sind so glücklich darüber, weil wir einfach merken, das hat Gott getan. Wie oft haben wir das Eingreifen Gottes auch hier in der Gemeinde erlebt, beim Bau des Hauses. Deshalb steht dort am Eingang in dieser Bodenplatte, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und wir haben so viele Gebetserhörungen erlebt, dass Gott eingreift, Situationen verändert, Menschen verändert. Das sind so viele Wunder und wir haben von den Wundern am Bujo-Treffen gehört. Wir haben von dem gehört, was in der Hope-Gruppe passiert, wo Kindern geholfen wird. Wir sehen Gottes Eingreifen und das soll einfach auch bei uns Glauben und Hoffnung heute Morgen wecken, dass Gott auch in unserem Leben Veränderungen bewirken kann. Wie oft hatte der Gelähmte andere jubeln hören, wenn sie aus dem Wasser stiegen und fröhlich hüpfend nach Hause sprangen? Er selbst? Keine Chance. Niemand, der ihm half. Und jetzt plötzlich hat er einen Menschen, der ihn gesehen hat, der ihn angesprochen hat, der ihm zuhörte, seine große Not zu seiner eigenen machte, Jesus. Und Jesus half ihm nicht ins Wasser hinein, sondern er heilte ihn durch sein machtvolles Wort, durch sein machtvolles Schöpferwort und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das hört sich so an wie das Schöpferwort am Anfang dieser Welt. Jesus spricht ein Machtwort, wie damals am Anfang der Welt, als Gott alles schuf. Es werde Licht und es wurde. Denn wenn Gott spricht, dann geschieht's. Jesus kann auch bei dir und bei mir ein Machtwort sprechen, das alles verändert. Jesus sah ihn. Er sah diesen einen. Er heilte nicht alle, die dort lagen. Zumindest wird uns das nicht berichtet. Er sah diesen einen und er sieht so ganz persönlich. Und das finde ich so toll, dass Jesus so ganz persönlich dich und mich sieht und unsere ganze Not sieht. Er kennt unsere Situation ganz genau. Und er stellt sich heute Morgen hier vor als der Barmherzige, der Retter in der größten Not. Und ich möchte Sie ermutigen, vertrauen Sie ihm. Glauben Sie ihm, glauben Sie, dass Jesus eingreifen kann, dass er dein Leben verändern kann. Lassen Sie uns einen Moment der Stille und des stillen Gebets haben. Danke, Herr Jesus, dass du immer noch derselbe bist. Du kannst Leben verändern, du kannst Neues bewirken. Das, was für uns Menschen unmöglich ist, das kannst du machen. Du weißt, wie jeder von uns heute Morgen hergekommen ist, was ihn bewegt und beschäftigt. Ich bitte dich, schenk du Veränderung in unserem Leben. Wir wollen dir neu vertrauen und dir glauben, dass du etwas Neues bewirken kannst. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.